Liebe Brüder und Schwestern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wie reich bin ich eigentlich und wie reich sind eigentlich Sie? Eine zugegeben etwas indiskrete Frage am Anfang eines Gottesdienstes, weil frei nach dem Motto "Über Geld spricht man nicht", fällt es Ihnen auch auf, dass eigentlich sehr oft übers Geld gesprochen wird? Und in manchen Gesprächen, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln oder weiß Gott wo, dreht sich irgendwie dann doch am Ende alles ums Geld. Nur die Frage nach diesem Reichtum ist ja eine Bemessensfrage. Wie bemesse ich denn eigentlich Reichtum? Was sind denn eigentlich die Währungseinheiten des Reichtums? Genügen da schon Euro und Cent oder Bitcoins? Ich denke, eine wunderbare Bemessensgrundlage, was eigentlich reich macht und wer dann am Ende reich ist, ist dieses kleine Wort, das Sie schon kennen. Reich ist, wer viel hat. Stimmt. Dahinter kann man einen Haken machen. Reich ist, wer viel hat. Reicher ist, wer wenig braucht. Stimmt das auch? Zugegeben, Menschen, die wenig brauchen, haben schneller genug und werden dann auch leichter zufrieden. Ich habe in diesen Wochen sehr viele Beerdigungen zu begleiten und blicke mit vielen, vielen Menschen auf Lebensläufe zurück. Da wird es mir immer wieder und immer noch deutlicher, dass das eigentlich ein Reichtum ist, wenn Menschen am Ende ihres Lebens wirklich zufrieden sein können, weil es gut war. Und wissen Sie, wer am reichsten ist nach diesem Grundsatz, wer viel gibt? Also, reich ist, wer viel hat, reicher ist, wer wenig braucht, und am reichsten ist, wer viel gibt. Wenn wir heute aufs Evangelium schauen, da geht es tatsächlich ums Geld. Aber in einer ganz anderen Art der Betrachtung, was eigentlich reich macht und wer eigentlich arm ist. Herr Jesus Christus, du kommst in diese Welt, weil du uns die Augen öffnen willst für das, was wirklich Wert hat. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, vieles ist am Ende wertlos. Christus, erbarme dich. Öffne uns einen klaren Blick für das Zukunftskapital unseres Lebens. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott schenke uns sein Erbarmen. Er begleite unser Leben so, dass es am Ende mit ihm ankommt bei Gott. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe.
Der Höhe sei Preis und Ehre, den Menschen Fried auf Erden. Allmächtiger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen. Du wohnst mit Gott. Ja, des Vaters. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, wir sind dein Eigentum. Du hast uns in deine Hand geschrieben. Halte von uns fern, was uns gefährdet, und nimm weg, was uns an Seele und Leib bedrückt, damit wir freien Herzens deinen Willen tun. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Lesung aus dem ersten Buch der Könige. In jenen Tagen machte sich der Prophet Elia auf und ging nach Sarepta. Als er an das Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Er bat sie: Bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring mir auch einen Bissen Brot mit. Doch sie sagte: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. Das wollen wir noch essen und dann sterben. Elia entgegnete ihr: Fürchte dich nicht, geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. Sie ging und tat, was Elia gesagt hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem Haus viele Tage zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elia versprochen hatte. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit, als Jesus im Tempel, dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte: Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen, diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles hergegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Thank you. Liebe Brüder und Schwestern, dieses Evangelium lädt immer wieder zu einer faszinierenden Frage ein, die da lautet: Wo würde eigentlich Jesus seinen Platz in unserer Kirche suchen, wenn er frei wählen könnte? Wo säße er hier und jetzt in unserer Wallfahrtskirche? Die Antwort liegt nahe, wenn er den Platz wählt, den er im Evangelium gewählt hat. Er säße hinter Gittern. Denn da hinten, wo Sie sitzen, buchstäblich hinter Gittern, da ist unser Spendenkörbchen und auch die Opferkästen. Jesus saß dem Opferkasten im Tempel gegenüber. Warum? Darum, um die Leute zu beobachten. Das stelle man sich mal vor, Jesus sitzt gegenüber dem Opferkasten und schaut genau zu, wer da kommt und vor allem, wer wie viel da reinwirft. Da hinten steht das Körbchen, wir gehen ja nicht mit dem Klingelbeutel durch in Corona-Zeiten, vielleicht haben Sie das auch schon bemerkt, hinten ist das Körbchen. Und bei dem Körbchen ist es immer so, wenn man nichts hört, ist es ein gutes Zeichen, weil dann könnte ein Schein hineingeflogen sein. Aber auch wenn es klimpert, freuen wir uns natürlich. Weil meistens stellt sich ja die Frage nicht, wie viel man reinwirft in der Kirche, sondern schon daheim. Man steckt das Opfergeld ein und geht dann mit dem Opfergeld und ohne Geldbeutel in die Kirche. Wie dem auch sei, liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, eines kann uns beruhigen. Wir wissen alle, dass es Jesus nicht ums Geld ging. Wie passen dann Kirche und Geld zusammen? Ganz gut, wenn es der Kirche nicht ums Geld geht. Denn wir sind ja eine Glaubensgemeinschaft. Das hält uns ja zusammen, das macht uns aus, dass wir eine Glaubensgemeinschaft sind. Und woran wir glauben, wissen wir ja auch, an Gott, der die Liebe ist. Das ist ohnehin unbezahlbar. Aber weil uns Jesus eingeschworen hat, nicht nur Gott zu lieben, sondern auch uns und die Nächsten wie uns selbst, kommt dann doch so etwas wie Geld ins Spiel. Denn Nächstenliebe dürfen wir uns schon was kosten lassen. Und die Urchristen haben sich diese Nächstenliebe eine ganze Menge kosten lassen. Die Nächstenliebe war ihnen ziemlich viel wert. In der Apostelgeschichte lesen wir: Alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Das nennt man Gütergemeinschaft und das wird, denke ich, noch in so ein oder einer anderen Ehe tatsächlich gepflegt, dass man alles zusammenlegt und es miteinander teilt. Liebe Brüder und Schwestern, dieses Teilen können dessen, was man hat, haben die Urchristen tatsächlich wörtlich genommen, man hat daheim nachgeschaut und das mitgebracht in den Gottesdienst, was man selber entbehren konnte. Und für die Menschen gedacht, die das Notwendigste eben nicht hatten. Wenn wir am kommenden Donnerstag St. Martin feiern, ist es ja auch einer, der das ganz gut vorgemacht hat, das mit dem Teilen können. Denn dieser Martin teilt ja im Grunde genommen die Hälfte seines Mantels, sodass ihm das bleibt, was er braucht, damit er nicht friert, und der frierende Bettler das bekommt, was ihm gefehlt hat und er durch diese Teilungsaktion nicht mehr frieren muss. Dieses Teilen können dessen, was man hat, ist insofern eine sehr geistliche, anspornende Frage, weil sie uns dahin führt, wo wir am Anfang des Gottesdienstes schon gewesen sind, bei der Frage, was brauche ich eigentlich wirklich und was brauche ich eigentlich wirklich nicht. Womit kann ich mich zufrieden geben und was ist für mich genug, das ich habe? Das ist, denke ich, eine bereichernde Einsicht, wenn ich zufrieden sein kann, weil es genug ist. Ich brauche nicht noch mehr, weil ich schon genügend habe. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus also gegenüber dem Opferkasten. Er nimmt sehr wohl wahr, dass da auch viele Reiche kommen, die viel hineinwerfen. Das ist ja nicht schlecht. Jeder Kirchenpfleger würde sich jetzt die Hände reiben und sagen, damit kann ich jetzt wirklich was anfangen, damit kann ich was finanzieren. Dafür gibt es auch eine Spendenquittung. Das ist ja auch was Schönes, wenn man was hat. Was können sich Reiche leisten? Genau, Sie können es sich leisten, großzügig zu sein, wenn sie denn wollen. Und ich kenne Menschen, die wirklich viel haben, aber auch gebefreudig sind. Die freuen sich, wenn sie was geben können und sich dadurch andere auch freuen können. Aber interessanterweise geht es Jesus nicht um den Reichtum. Jesus hat ja nie Geld gesammelt, hat ja nie einen Spendenaufruf formuliert und hat ja auch nichts mit Fundraising am Hut. Wofür sich Jesus interessiert, ist die Armut. Die Armut dieser armen Witwe, die da in diesen Tempel hineinkommt. Wie viel hat sie hineingeworfen? 2 kleine Münzen. Nichts. Dafür gibt es keine Spendenquittung. Das hat auch keiner gesehen. Aber Jesus hat es wahrgenommen, dass diese Frau mit diesen 2 kleinen Münzen nicht nur irgendwas da reingeworfen hat, sondern, wie wir erfahren, ihren ganzen Lebensunterhalt. Hat das nicht auch diese Witwe in Sarepta getan, die nur noch etwas Mehl hatte, ein wenig Öl im Krug, genauso viel, dass sie ein letztes Essen bereiten konnte, einen letzten Bissen Brot für sich und ihren Sohn? Aber sie gibt das Wenige, was sie hat, weg dem, der da kommt. Mit der Folge, dass der Ölkrug nie mehr leer wurde und der Mehltopf auch nicht. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Aus den Seligpreisungen, die wir am Allerheiligentag gehört haben, lässt sich ja dann die Frage ableiten, was ist da mit den Reichen? Was bleibt denn für die Reichen am Ende übrig? Gemessen in Euro und Cent, liebe Brüder und Schwestern, nichts. Denn wenn die Beerdigung bezahlt ist, werden die Konten aufgelöst und dann löst man sich auch vom Leben. Diesem sichtbaren Leben, das man scheinbar so fest im Griff hat. Sich lösen können am Ende, weil man sich lösen muss. Das Leben hergeben, weil es eben nicht mehr zu halten ist. Das, Brüder und Schwestern, fällt denen leichter, die es im Leben schon eingeübt haben, das hergeben können. Zahlen können wir es eh nicht. Für das Leben ist jeder Kaufpreis zu hoch, steht in dem Buch der Psalmen. Und das stimmt. Wir müssen aber auch dieses Leben, dieses ewige Leben nicht bezahlen, weil es längst bezahlt ist. Jesus ist in die Welt gekommen, um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Wir sind schon erlöst. Er hat schon bezahlt, uns ausbezahlt, damit wir nicht mehr etwas bringen können müssen, was wir nie erbringen könnten. Aber sind wir am Ende so frei, mit dieser Münze zu bezahlen, die sich eben nicht in Euro und Cent berechnet, sondern in dem, was wir gemeinhin mit Vergeltskott bezeichnen, mit dem, was wir hergegeben haben, das nehmen wir ja mit. Das setzt eine Berechnung voraus, auf die es Jesus ankommt im Evangelium, dass man ganz einfach Vertrauen nennen könnte. Gott, Vertrauen. Diese 2 kleinen Münzen haben ja an materiellem Wert dem Opferkasten nicht viel hinzugefügt, aber diese kleinen beiden Münzen haben am Ende bewirkt, dass dieser Opferkasten im Tempel randvoll war mit Vertrauen. Und das war für Jesus wichtig und das will er uns mitgeben. Wir dürfen da Jesus selbst anschauen, denn er hat ja tatsächlich dieses Gottvertrauen in sich getragen, wie kein anderer. Jesus hatte kein Eigentum, er hatte keine Rücklagen. Jesus hatte nichts, nicht einmal einen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Und seine Jünger hat er auch losgeschickt mit nichts. Er hat ihnen buchstäblich verboten, etwas mitzunehmen, damit sie wirklich darauf angewiesen sind, unterwegs auf dieses Vertrauen können, dass es am Ende gut geht. Sie sind mit leeren Händen losgegangen und reich erfüllt zurückgekehrt. Es hat sich im buchstäblichen Sinn des Wortes für sie ausgezahlt, dieses Vertrauen. Und ich glaube, in die Kirchengeschichte geblickt, diesem Prinzip gibt die Kirchengeschichte recht, denn immer wenn die Kirche reich war, war sie auch arm dran. Denn wenn die Kirche reich ist, Brüder und Schwestern, besteht die große Gefahr, dass sie verweltlicht. Und eine verweltlichte Kirche ist meistens ziemlich glaubensarm dran. Wann die Kirche wieder reich wurde an Glauben, an Spiritualität, immer im Zuge von Armutsbewegungen, wo Menschen wieder sich zurückerinnert haben an das Eigentliche, worum es geht, nämlich diesen Schatz des Glaubens zu heben. Man kann eben nicht Gott und dem Mammon dienen. Man muss sich entscheiden. Das gilt für uns ganz persönlich. Woran hängt mein Herz? Und es gilt natürlich auch für die Kirche. Woran hängt das Herz der Kirche? Worum geht es ihr wirklich? Und uns natürlich auch. Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen nicht das letzte Hemd hergeben. So beeindruckend diese Witwen sind, so wenig können wir ihnen das Wasser reichen. Ich glaube, keiner wäre so frei, in einem Vorschuss an Gott vertrauen, alles, was er hat, den ganzen Lebensunterhalt in den Opferstock zu werfen. Aber ich glaube, wir sollten unsere Erfahrungen machen mit dem Vertrauen. Das müssen wir schon ausprobieren. Und das meine ich nicht nur im Blick auf Geld, was wir hergeben, weil wir es vielleicht doch gar nicht brauchen. Es geht um so vieles im Leben, auf das wir normalerweise setzen, selbstverständlich Gesundheit. Wenn plötzlich die Gesundheit wegbricht, wenn plötzlich ein Arbeitsplatz wegbricht, wenn eine sichere Lebensform wegbricht, dann, Brüder und Schwestern, ist ja auch Vertrauen gefragt. Aber wir müssen dieses Vertrauen ausprobieren. Wenn wir es selber im Griff haben wollten, was wir nicht im Griff haben können, verkrampfen wir unnötig. Wenn wir uns aber öffnen, lösen, dann werden wir Gott einen Vorschuss an Vertrauen geben und für Gott den Spielraum erweitern, dass er uns in diesem Vertrauen nicht enttäuscht. Und ich glaube, das ist die Botschaft des Evangeliums und zugleich auch der Lesung, dass wir Gott einen Vorschuss an Vertrauen geben dürfen, damit wir dann auch die Erfahrung machen, die ein geistlicher Schriftsteller einmal so formuliert hat: Gott kann alles, nur nicht die enttäuschen, die auf ihn vertrauen. Amen. Teilen wir jetzt unseren Glauben im Credo. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, du hast unsere Fürbitten und deren Erhörung davon abhängig gemacht, ob wir sie mit Vertrauen dir entgegenbringen. Wir beten jetzt in den Anliegen der Menschen.
Es gibt Menschen, die scheinbar alles im Griff haben. Schenke ihnen die Kraft, sich immer wieder auch zu lösen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Es gibt Menschen, die nichts mehr im Griff haben. Schenke ihnen die Kraft, das Leben von Neuem in die Hand zu nehmen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Es gibt Menschen, die viel hergeben mussten. Versöhne sie mit ihrem Verlust.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Es gibt Menschen, die es sich leisten können, großzügig zu sein. Verleihe ihnen ein gebefreudiges Herz.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Es gibt Menschen, die sterben. Nimm ihre Hand in deine Hände und führe sie zu einem guten Ende.
Wir bitten dich, erhöre uns.
aus unserem Fürbittbuch: Eine Kirchenbesucherin bringt unserem Herrgöttli alle ihre Sorgen und Anliegen vor und bittet ihn, ihr und ihrer Familie bei wichtigen Entscheidungen zur Seite zu stehen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Um Hilfe in diesen schweren Tagen und um Schutz für ihr Kind bittet ein Gast unserer Kirche.
Dich erhöre uns.
Seinen Dank für erfahrene Hilfe und gewährte Gnade unseres Herrgöttles hat ein Mann in unserem Fürbittbuch verewigt. Amen.
Wir beten auch für die beiden Kinder, die an diesem Wochenende hineingetauft werden, das ewige Leben. Für Alexander Tschirlei und für Helena Schauer. Lass sie in diesen Glauben hineinfinden und aus dem Glauben heraus sinnerfüllt leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Und wir verbeten um ein gutes Ankommen bei dir für Johann Göschel und für Mathilde Kücher, die ihr Leben in diesen Tagen in deine Hände zurückgelegt haben. Wir bitten dich, Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Amen. Gott, unser Vater, nimm unsere Opfergaben gnädig an und gib, dass wir mit gläubigem Herzen die Glaubensgeheimnisse deines Sohnes feiern, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast diese Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem Wandel der Zeit unterworfen. Uns Menschen hast du auf dein Bild hin geschaffen und uns das Werk deiner schöpferischen Liebe anvertraut. Du hast uns dazu berufen, über diese Erde zu herrschen, dir, unserem Herrn und Schöpfer, zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heiliger, heilig, dreimal heilig bist du, Herr Gott, Zebaoth, Erd und Himmel, dich lobpreisen, in der Höhe, großer Gott. Heilig dir in deinem Namen zu uns komm, Hosanna, ihm sei Lob und Herrlichkeit.
preisen dann in Ewigkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir auch vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Verkünden wir das Geheimnis unseres Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir auch das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes, und wir bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, mit dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Bertram und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die uns schon vorausgegangen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme du dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Denn durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. In seinen Gebetsworten legt uns Jesus ans Herz, worum es ihm und damit ja auch uns wirklich gehen sollte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib deinen Frieden in unsere Tage. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Der Friede lässt sich nicht finanzieren, sondern er hängt ab von Menschen, die guten Willens sind und bereit, diesen Frieden zu stiften. Herr Jesus Christus, diesen Menschen gibst du deinen Frieden als Gabe und Aufgabe mit den Worten: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir bitten darum, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Aus dem Lösegeld für viele ist Brot des ewigen Lebens geworden. Wir dürfen Jesus Christus empfangen. Bitten wir darum, dass wir empfänglich sind für ihn. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten. Wir danken dir, gütiger Gott, für die heilige Gabe, in der wir die Kraft von oben empfangen. Erhalt in uns deinen Geist und lass uns dir stets aufrichtig dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, gestern haben wir den heiligen Leonhard gefeiert und heute begehen wir eine Andacht, eine traditionelle Andacht, die Leonhardsandacht in Feigenhofen an der Leonhardskapelle. Wenn Sie mögen, um 14 Uhr kommen Sie dazu und beten Sie mit. Am kommenden Donnerstag ist St. Martin. Wir feiern eine Andacht mit einem Rollenspiel hier in der Kirche, für Familien besonders geeignet. Dazu lade ich auch ein. Und am kommenden Sonntag ist schon der Volkstrauertag. Um 10 Uhr wird hier der Verstorbenen gedacht und anschließend draußen auch am Denkmal. Ich habe Ihnen so einen kleinen Zettel formuliert, der ist aber auch nicht mehr ganz zutreffend, weil Sie jetzt FFP2-Masken wieder brauchen. Wenn Sie singen, die Frau Steger spielt ja wenig Strophen, dann setzen Sie die Maske auf und wenn Sie nicht geimpft sind, halten Sie einen Mindestabstand von 1,5 Metern. Kontrollieren muss ich es Gott sei Dank nicht, werde ich auch nicht tun, aber nur, dass Sie wissen, dass Sie auf sich achten und auf die anderen achten. Und ich denke, das ist dann nicht so kompliziert. Also FFP2-Masken sind jetzt vorgeschrieben, aber ich glaube, Sie haben sowieso welche zum Teil aufsitzen. Wenn Sie mögen, schauen Sie heute mal ein bisschen nach in Ihrem Depot. Die eingängliche Prüfkriterien finde ich ganz interessant. Mal so drei Spalten machen. Reich ist, wer viel hat. Wie viel habe ich? Strich drunter machen, hinschreiben. Ungefähr. Zweite Spalte, wie wenig brauche ich eigentlich? Stichwort Zufriedenheit, Strich drunter. Und dann das letzte, wie viel kann ich geben? Wie viel konnte ich schon geben? Und dann mal schauen, wie dieses Portfolio aufgestellt ist, dieses Depot. Und immer dann auch schauen, wo man noch ein bisschen was dazu tun könnte. Das, denke ich, ist eine ganz interessante, eine durch und durch spirituell christliche Rechenaufgabe. Ihnen jetzt einen schönen Sonntag, lassen Sie die Sonne scheinen und freuen Sie sich auf eine kommende Woche mit Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Das gewähre euch der Mächtige, der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Wir wollen jetzt noch beten für Mathilde Kücher. Sie hat am vergangenen Freitagabend ihr Leben in die Hände Gottes zurückgelegt, eine treue Seele aus Feigenhofen. Am kommenden Mittwoch beten wir für sie um 18 Uhr in Feigenhofen den Rosenkranz und das Requiem ist dann am Donnerstag um 13 Uhr hier in der Wallfahrtskirche. Beten wir sie für sie noch und begleiten wir sie damit hinüber in die Ewigkeit. Vater unser im Himmel.